Deutschlandfunk, Europa heute.
Wie weiter mit Russland? Über diese Frage haben die EU-Staats- und Regierungschefs gestern Abend bei ihrem Gipfel beraten. Wir wollen im Interview mit der Politologin Sabine Fischer mögliche Wege aus der Eskalationsspirale beleuchten. Außerdem, Dänemark könnte zum Virusvariantengebiet erklärt werden. Grund dafür sind die vielen nachgewiesenen Fälle der Omikron-Variante. Und wie lebt es sich mit der ständigen Drohung einer Spaltung? Das hat unser Korrespondent Menschen in Bosnien-Herzegowina gefragt. Unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Mein Name ist Katharina Pietz. Schön, dass Sie dabei sind. Von der gefährlichsten Situation seit 30 Jahren sprach der litauische Präsident Gitanas Nausėda beim EU-Gipfel gestern Abend. Die Staats- und Regierungschefs haben sich anlässlich des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine über mögliche Reaktionen beraten. Doch, so betonte der Litauer Nausėda, gehe es nicht nur um die Ukraine, sondern um die gesamte östliche Flanke der NATO. Eine Situation, die so aufgeheizt ist wie seit langem nicht mehr, der Streit um Nord Stream 2, das Urteil im Tiergartenmordprozess, verschärfen das Verhältnis zwischen Europa und Russland zusätzlich. Über diese Ausgangslage und mögliche Wege aus der Eskalationsspirale kann ich jetzt mit Sabine Fischer sprechen. Sie ist Politologin und Expertin für Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Morgen, Frau Fischer.
Hallo, Frau Petz.
Ich habe es gerade gesagt, der litauische Präsident spricht von der gefährlichsten Situation seit 30 Jahren. Würden Sie sich dieser Einschätzung anschließen?
Die Situation ist tatsächlich sehr gefährlich. Wladimir Putin verlegt Truppen an die russisch-ukrainische Grenze und formuliert gleichzeitig im Grunde genommen völlig unrealistische Forderungen in Richtung NATO, auch gegenüber der Ukraine. Dadurch treibt er die Eskalationsdynamik im russisch-ukrainischen Konflikt, aber eben auch in dem politischen Konflikt oder geopolitischen Konflikt zwischen Russland und dem Westen ungeheuer voran, weil er selbst ja auch nicht hinter die roten Linien, die er jetzt in den letzten Wochen so explizit formuliert hat, zurück kann. Also ich glaube nicht, dass Moskau jetzt konkrete Invasionspläne hat tatsächlich, aber man versucht, militärischen Druck, politischen Druck auszuüben und treibt dabei die Eskalationsdynamik voran und geht eben auch wirklich das Risiko ein, dass der Konflikt dann vor Ort an der russisch-ukrainischen Grenze nochmal militärisch eskaliert. Ich bin gleichzeitig ein bisschen vorsichtig mit so apodiktischen Aussagen, weil ich finde, dass darüber ein bisschen zu sehr in Vergessenheit gerät, dass wir es hier nicht mit einer neuen Situation zu tun haben, sondern mit einem seit 7 Jahren andauernden Krieg. Ja, also im Osten der Ukraine herrscht seit 7 Jahren Krieg. Das ist auch ein von Russland sehr stark befeuerter und auch unterstützter Krieg. Und den gibt es eben jetzt schon seit 7 Jahren. Und der ist auch seit 7 Jahren immer wieder sehr nah an weiteren Eskalationen gewesen. Also es ist einfach ein gefährlicher Krieg, der eben schon seit Jahren existiert.
Nun hat man sich jetzt gestern beim EU-Gipfel auf zumindest die Verlängerung der bereits bestehenden Wirtschaftssanktionen verständigt, keine neuen beschlossen, aber doch eine deutliche Warnung an Moskau ausgesprochen. Wieso glauben Sie, ist es dabei bislang geblieben?
Also die Verlängerung der Sanktionen, die bestehen, die seit 2014-15 bestehen, also seit dem Ausbruch des Krieges, das ist eine Routineangelegenheit. Das ist in den letzten 7 Jahren immer im Dezember und im Juni passiert. Insofern würde ich das jetzt einfach mal beiseite legen. Das war sowieso klar, dass die Sanktionen verlängert werden. Ich denke, es sind keine konkreten Maßnahmen jetzt formuliert worden, aus 2 Gründen, in der Gipfelerklärung und auch in den Presseerklärungen danach. Aus 2 Gründen. Zum einen ist das ein taktisches Vorgehen, weil man eben einfach jetzt noch nicht offenlegen will, was man an Sanktionen in Anschlag bringen kann. Zum anderen, und das ist der schwierigere Aspekt, gibt es weder auf EU-Ebene noch tatsächlich, und das ist aus unserer Perspektive eben besonders problematisch, zum Beispiel in der deutschen Bundesregierung, tatsächlich Einigkeit darüber, welche Sanktionsmaßnahmen man in Anschlag bringen kann und wie weit man dabei gehen kann. Und Sie haben es in der Einleitung schon erwähnt, Nord Stream 2 ist da tatsächlich ein großes Streitthema. Und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich ja dann in der Presseerklärung mit Emmanuel Macron nach dem Gipfel auch nochmal zu Nord Stream 2 geäußert und hat dabei ist nochmal deutlich geworden, ja, dass da einfach keine Einigung besteht.
Nord Stream 2 ist ein weiterer Schreibpunkt, wie Sie sagen, und über die Situation an der Ukraine hinausgehend ist aber auch zu beobachten, dass Moskau den Druck Richtung Finnland erhöht, mit Blick auf eine mögliche NATO-Mitgliedschaft. Wie kann man das einordnen? Inwiefern ist das symptomatisch für diese größere Strategie, die Russland eben seit Jahren fährt?
Das ist in der Tat symptomatisch und es ist auch eine wirkliche qualitative Veränderung in den russisch-finnischen Beziehungen. Also Finnland hat aufgrund seiner ja auch sehr problematischen Geschichte mit Russland immer eine Außenpolitik gefahren, die basierte auf der EU-Mitgliedschaft dann nach dem Zweiten Weltkrieg, also Annäherung an EU, auch enge Kooperation mit der NATO, aber sicherheitspolitische Neutralität. Und Finnland war immer einer der EU-Staaten, die ganz gezielt kooperativen, produktiven Dialog mit Russland angestrebt haben. Ja, und der finnische Präsident Niinistö hat auch immer gute Zugänge in Moskau gehabt. Also er hat ja auch letzte Woche nochmal über die Situation in der Ukraine mit Wladimir Putin telefoniert. Und jetzt dadurch, dass die russische Seite jetzt sozusagen ihre roten Linien eben nicht nur in Richtung der Ukraine formuliert, sondern tatsächlich jetzt auch anfängt, Finnland hier mit reinzuziehen, zwingt sie Helsinki eben auch zu sehr viel härteren Stellungnahmen, was diese Fragen anbelangt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also Moskau ist jetzt gerade dabei, einen weiteren EU-Staat, mit dem eigentlich immer produktiver Dialog möglich war, gegen sich aufzubringen und ja, und die finnisch-russischen Beziehungen eben ebenfalls zu verschärfen, ja, so wie das ja in Deutschland eben auch schon seit einiger Zeit der Fall ist.
Wenn wir von Dialog sprechen, das wird dann immer so als das Mittel genannt. Auch im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung heißt es, man sei weiter für konstruktiven Dialog bereit. Die Rede ist auch zum Beispiel nochmal vom Normandie-Format gewesen, auch gestern Abend beim Gipfel. Auch die SPD-Europapolitikerin Katharina Barley hat das heute Morgen hier im Interview im Deutschlandfunk nochmal als Option genannt. Welche Chancen sehen Sie noch für Dialogformate, zum Beispiel eben das Normandie-Format?
Also ich würde das Normandie-Format schon mal nicht als Dialogformat bezeichnen, sondern es ist ein Verhandlungsformat. Es ist ein Friedensverhandlungsformat, an dem Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine beteiligt sind. Russland hat sich aus diesem Format in den letzten Monaten sehr stark zurückgezogen, hat es in Frage gestellt. Es ist natürlich sehr problematisch, auch für die Fortführung der Friedensverhandlungen über den Donbass. Verhandlungen müssen weitergeführt werden und ich denke, es ist jetzt vor allen Dingen auch an der deutschen Regierung gemeinsam mit Frankreich, das Normandie-Format so schnell wie möglich zu reaktivieren, da wirklich ganz offensiv reinzugehen und diese Verhandlungen weiterzuführen. Was Dialog anbelangt, sehe ich einfach das Problem, dass Moskau immer weniger bereit ist, über viele Themen in einen konstruktiven Dialog einzutreten. Das ist einfach das Problem mit Dialog in den deutsch-russischen, auch in den europäisch-russischen Verhältnissen.
Sagt die Politologin Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
In Dänemark lässt sich gerade beobachten, wie sich das Infektionsgeschehen durch die Omikron-Variante verändert hat. Alle 2 bis 3 Tage verdoppelt sich die Gesamtzahl an Omikron-Infektionen. Noch in dieser Woche wird Omikron voraussichtlich die dominante Variante in Dänemark sein. Die dänische Regierung setzt deshalb vor allem auf mehr Impfungen. Welche Rolle Hühnerbrüste im Kampf gegen die Pandemie spielen, berichtet Sophie Donges.
Jetzt müssen alle ran. Nicht nur das medizinische Personal soll impfen, sondern auch im Schnellverfahren ausgebildete Zivildienstleistende. Einen Tag lang üben sie an Hühnerbrüsten. Dann dürfen sie echte Oberarme pieksen. Stell es dir vor wie Dart spielen, sagt die Ausbilderin Krankenschwester Annette Jakobsen zu einem jungen Mann und erklärt dann im dänischen Fernsehen, warum sie ausgerechnet mit diesem Fleisch üben. Hühnerbrust fühlt sich am echtesten an. Deshalb haben wir den ganzen Supermarktbestand aufgekauft. Noch schneller, noch mehr impfen. Das ist die Strategie gegen Omikron. Bis zum Jahreswechsel sollen 2 Millionen 40- bis 65-Jährige geboostert werden. Das ist etwa jeder dritte Einwohner. Denn seit Tagen meldet das Serum-Institut, die dänische Gesundheitsbehörde, neue Rekordwerte. Noch nie gab es hier seit Beginn der Pandemie so viele Neuinfektionen. Und Helene Probst vom Institut glaubt, dass der Peak noch nicht erreicht ist. Wir haben damit gerechnet, dass wir mehr Infektionen im Winter bekommen. Aber Omikron hat die Situation verändert. Wir sehen es ja. Es ist eine sehr große Anzahl an Infizierten. Also müssen wir noch mehr tun, um Infektionen vorzubeugen. Wir müssen die Verläufe mildern und das Gesundheitswesen sichern. Mehr als 9000 Mal wurde die neue Omikron-Variante bereits nachgewiesen. Das weiß man in Dänemark deshalb so genau, weil alle positiven PCR-Tests sequenziert werden. Es wird also überprüft, um welche Virusvariante es sich handelt. Und das ist auch eine Erklärung dafür, dass es hier eine besonders hohe Fallzahl gibt. Derzeit befinden sich weniger Menschen in den Krankenhäusern als noch im vergangenen Winter. Dennoch ist Oberärztin Nina Weiß vom Hidövre-Hospital besorgt.
Wir
haben die unglückliche Situation, dass sehr viele Krankenschwestern nach der zweiten Welle gekündigt haben. Deshalb vermissen wir jetzt in hohem Maße helfende Hände in den Krankenhäusern. Vor kurzem hat Dänemark zusätzlich zur Impfkampagne auch wieder Restriktionen eingeführt. Clubs sind zu, Bars und Restaurants müssen früher schließen. An vielen Orten gilt 3G. Das wird nicht reichen, kündigte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gestern bei Instagram an. Die Epidemiekommission des Landes arbeite bereits mit Hochdruck an weiteren Einschränkungen. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei über 900. Besondere Situationen brauchen besondere Maßnahmen, findet die Krankenschwester Annette Jakobsen, die in einem Tag das Impfen an der Hühnerbrust erklärt. Wir bringen den Leuten was bei, wofür wir selbst viele Jahre gebraucht haben. Aber so wie es aussieht, sind wir dazu gezwungen. Die Wissenschaftler des Serum-Instituts glauben, dass es schwer wird, die Infektionsrate zu senken, weil Omikron so ansteckend sei. Aber eine Impfung schütze mit hoher Sicherheit vor einem schweren Verlauf.
Sophie Donges über die Maßnahmen in Dänemark, wo sich die Omikron-Variante bereits rasant ausgebreitet hat. Dauerhaften Ausnahmesituationen schalten viele Menschen in eine Art Funktioniermodus um. Man passt sich an und findet sich irgendwie zurecht in einer neuen Normalität. Muss ja, heißt es dann oft. Dauerkrisen, die erleben besonders Menschen, die in Konfliktregionen leben. Eine latente Unsicherheit schwingt unterbewusst immer mit und innerhalb kurzer Zeit kann sich eine Situation verändern und verschärfen. Das erfahren gerade viele Menschen in Bosnien-Herzegowina. Vor wenigen Tagen hatten die bosnischen Serben unter ihrem Anführer Milorad Dodik beschlossen, sich abspalten zu wollen. Von einer neuen Kriegsgefahr auf dem Balkan sprechen daher viele. Wie sehen das die Menschen vor Ort? Und wie lebt man in einer ständig schwelenden Dauerkrise? Das hat unser Korrespondent Wolfgang Fichtel Menschen in Bosnien-Herzegowina gefragt und sehr unterschiedliche Antworten erhalten.
Radenka Schlibitsch und ihr Mann Chelko, beide Mitte 50, schlagen sich ganz gut durchs Leben. Er ist Skitrainer und Imker mit 170 Bienenstöcken. Sie ist Chefin einer kleinen Bäckerei. Sie sind stolz auf ihre drei erwachsenen Söhne. Der Jüngste, 24, fährt in der bosnischen Skinationalmannschaft. Der Älteste ist Jurist und der Mittlere lebt mit seiner Frau in Deutschland. Familie Schlibitsch lebt in Pale, nur 20 Kilometer entfernt von Sarajevo. Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina. Pale im Landesteil Republik Srpska. Im Krieg war die Stadt Hauptquartier des bosnisch-serbischen Kriegsverbrechers Radovan Karadzic. Das Gerede über eine neue Spaltung des Landes, hier die Serbenrepublik, dort die Föderation der Bosniaken, geht auch Familie Schlibitsch schwer auf die Nerven. Heiß wird am Küchentisch diskutiert. Spaltung? Das können die in Banja Luka so sehen. Wir hier sind oft in Sarajevo, treffen uns dort mit Freunden. Ohne Sarajevo wären wir wie Karlovic. Frau Schlibitsch meint damit, finsterste Provinz. Die Schlibitsch sind Serben, aber keine Nationalisten. Keine wie Milorad Dodik, der Serbe im dreiköpfigen Staatspräsidium, der meistens in Banja Luka sitzt, dem Zentrum der Serbenrepublik und die Abspaltung betreibt. Was für eine Abspaltung! Chelko Schlibitsch schüttelt den Kopf. Wie will Dodik das machen? Wir leben nebeneinander, wir leben miteinander, wir sind aufeinander angewiesen. Abspaltung hat keinen Sinn. Dodik macht gerade wieder international Schlagzeilen mit populistischem Getöse. Es klingt ernst, auch wenn es viel mit Wahlkampf zu tun hat. Nächstes Frühjahr wird gewählt in Bosnien-Herzegowina. Und wenn es doch ernst wird, dann müsste Bosnien auf die Familie Schlibitsch verzichten. Radenka Schlibitsch sagt, ich würde den Kindern die Pässe in die Hände drücken, ich würde auch meinen Pass nehmen und meinen Mann fragen, Alter, gehst du auch mit? 20 Kilometer weiter in Praca, ein Dorf seit dem Krieg zerschnitten von der Grenze zwischen den beiden Landesteilen Srpska und dem Gebiet der Föderation Bosnien-Herzegowina. Kein Schlagbaum natürlich, keine Checkpoints, alles ist ja ein Staat. Vier Männer, ein Kellner, sitzen in der Dorfkneipe. Ramis, 58, hat im Krieg gekämpft gegen die Serben. Er hat keine Angst vor Dodik, sagt er, aber... Ramis hat Angst davor, dass so viele das Land verlassen, wegen seiner Politik, wegen der wirtschaftlichen Lage. Deswegen könnte das Land, für das wir gekämpft haben, verschwinden. Neben ihm sitzt Fachrudin, 31. Er war gerade mal 2 Jahre alt, als der Krieg in Bosnien ausbrach. Er würde kämpfen, wenn es ernst wird. Warum nicht, sagt er. Er sagt das aber auch, weil er nicht wirklich an einen neuen Krieg glaubt. Ich muss mich doch verteidigen. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe keine Familie, keine Frau. Ich würde in den Krieg ziehen, wenn es soweit kommt. Aber wie mein Kollege sagt, es wird keinen Krieg geben. Afto, 48, ist der Kollege. Afto, ein muslimischer Bosniake, kam schwer verletzt zurück aus dem Krieg. Für ihn ist das Thema erledigt. Ich sehe keinen Krieg. Wozu? Wer würde kämpfen? Wer? Ich nicht. Ich war einmal im Krieg. Ich mache das nicht mehr mit. Und wenn Dodik weiter zündelt? Na dann muss die internationale Gemeinschaft eingreifen, meint Ramis. Die hat die Srebrenica-Prüfung nicht bestanden. Jetzt ist die Chance, das zu korrigieren und diesmal rechtzeitig einzugreifen. Srebrenica, Ramis erinnert an den Völkermord an mehr als 8000 bosnischen Männern, Jungen und Alten. Das dürfe nie wieder passieren.
Die Reportage von Wolfgang Fichtel über das Leben in der Dauerkrise in Bosnien-Herzegowina. Das war die Sendung Europa heute. Ich empfehle Ihnen sehr, dran zu bleiben. Meine Kollegin Christiane Florin hat mit den Macherinnen des erfolgreichen Podcasts Unter Fahrradstöchtern, der Journalistin Sabine Rückert und ihrer Schwester, der Theologin Johanna Haberer, ein sehr hörenswertes Gespräch geführt. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Mein Name ist Katharina Peetz.